Mit dem Titel Paulus, ein Mensch voller Leidenschaft. Ja, Paulus ist ein Mensch, der von Jesus total eingenommen ist. Er liebt Menschen um Jesu willen. Er hat Gottes Liebe erlebt auf ganz besondere Weise und seitdem liebt er und läuft liebend. Ja, das ist sehr schade. Aber dann kriegen wir das eben auch ohne hin, warum auch immer. Vielleicht könnte, genau. Matten, wenn du ins Büro gehst, da ist mein Computer. wenn, ich weiß nur nicht, ob du mein Passwort kennst. So ist das in einer technisierten Welt, wenn man so auf Technik baut und damit rechnet. Ne? Genau, aber es ist schön, dass die sich jetzt noch die Mühe machen, was ich heute Nacht um 2 noch versucht habe, auf PowerPoint zu bringen. Also insofern soll es sich ja lohnen, meine Nachtschicht. Genau. Paulus befindet sich auf seiner 2. Missionsreise. Letzte Woche habe ich darauf schon Bezug genommen. Ihr würdet sonst jetzt eine Karte sehen, aber ihr könnt euch Europa ja auch ohne Karte ein bisschen vorstellen. Er war von Gott bewegt, aus Asien nach Europa übergesetzt. In Philippi, der ersten Gemeinde, die sie dort in Europa gegründet hatten, waren sie teilweise inhaftiert worden, also stark bedrängt worden aufgrund ihres Glaubens und mussten dann Philippi verlassen. Dann ist Paulus mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus ins heutige Thessaloniki gekommen. Und dort predigt er an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten und Menschen kommen zum Glauben, sowohl Juden als auch Heiden, also Menschen, die vorher vielleicht an eine Götterwelt geglaubt haben, aber nicht an einen Gott. Und auch einige der vornehmsten Frauen aus dieser Stadt kommen zum Glauben und das hatte natürlich auch Einfluss. Allerdings gab es dann einen Volksaufstand, weil ungläubige Juden die Menschenmenge aufwiegelten. Sie wollten die Missionare vor ein Volksgericht bringen und da sie sie gerade nicht finden konnten, haben sie sich dann über den Gastgeber, den Jason, hergemacht und auf Drängen der Gemeinde verlassen dann Paulus, Silas und Timotheus die Stadt und ziehen weiter nach Berea. Paulus lässt dann seinen Mitarbeiter dort und zieht weiter nach Athen. Nach seiner Ankunft da bittet er seine Freunde, ihn dort zu unterstützen. Sie treffen sich da alle wieder und nach einiger Zeit schickt er Timotheus wieder zurück nach Thessaloniki, weil er einfach möchte, dass diese neu gegründete Gemeinde in Thessaloniki gestärkt wird. Und insofern sieht man da auch seine Fürsorge. Er schickt also seinen Mitarbeiter zurück. Paulus zieht dann von Athen weiter nach Korinth und wir wissen aus Apostelgeschichte 18, dass er da 1,5 Jahre blieb. Ungewöhnlich lange, eigentlich die längste Zeit, die uns überliefert wurde. Und dorthin kehrt ja dann auch wieder Timotheus zurück, der die Gemeinde in Thessaloniki besucht hatte und berichtet Paulus, wie es der Gemeinde so geht. Und wir können deshalb so den Brief etwa auf den Winter 50, 51 nach Christus datieren, den Paulus an die Gemeinde in Thessalonich schreibt, der uns überliefert ist. Das ist der älteste Brief des Neuen Testamentes. Denn wir lesen im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 3, Vers 6, dass der Brief unmittelbar nach der Ankunft des Timotheus in Korinth geschrieben wurde. Also Paulus war schon vorher dort angekommen und vielleicht wenige Monate, vielleicht sogar nur wenige Wochen nach seiner Ankunft dort trifft auch bei ihm wieder Timotheus ein und erzählt ihm, wie es der neu gegründeten Gemeinde ergangen ist. Also es waren ja einige Monate, vielleicht ein Quartal vergangen seit der Gemeindegründung. Die Gemeinde hat sich dort organisiert, aber sie scheint die Autorität der Leiter dort nicht so gut anerkannt zu haben. Das wird in dem Brief deutlich. Paulus hatte 2 Versuche unternommen, auch tatsächlich die Gemeinde selbst zu besuchen. Die waren gescheitert und nun hat er aber auch viele positive Impulse über Timotheus erfahren, dass die Gemeinde da weiter wächst, auch unter Verfolgung, also unter harten Bedingungen. Und ja, er hört eben, dass auch einige irrige Ansichten sich gebildet haben. Und weil er eben ein fürsorglicher Mensch ist, ein Mensch voller Leidenschaft, möchte er natürlich auch Fehlprägungen vermeiden. Wir sehen ihn als Mann mit weichem Herzen, der sich so richtig fürsorglich um diese Gemeinden kümmert und eben auch diese Gemeinde in Thessaloniki. Da hatten sich Menschen Sorgen gemacht. Was ist mit den Menschen, die gläubig sind und gestorben sind? Was ist, wenn Jesus wiederkommt und die sind nun schon gestorben, haben die einen Nachteil? Solche Fragen haben die sich damals gestellt. Das treibt uns jetzt heute nicht unbedingt an. Andere haben gedacht, Jesus soll ja wiederkommen. Er kommt vielleicht so bald wieder, da brauchen wir gar nicht mehr arbeiten. Die haben ihre Arbeit vernachlässigt. Da dachte Paulus, oh, das ist auch nicht gut. Also, ne, also er merkte, es gibt so ein paar Punkte, da haben Leute was falsch verstanden. Und er möchte, dass sie ja gesund im Glauben wachsen. Und so sehen wir, wenn wir den Brief lesen oder letzte Woche schon bei der Bibellese mitgemacht haben, wie Paulus eben auch Dinge korrigiert, die nicht gesund verstanden worden sind. Er hat eine väterliche Sorge, könnte man sagen, um diese neu bekehrten Menschen. Er war ja gar nicht so lange bei ihnen, aber er hat eine ganz starke Verbundenheit mit diesen Menschen. Paulus ist ein Mann mit einem weichen Herzen. Das merken wir gerade, wenn wir diesen Thessalonicher Brief lesen. Das ist wirklich erstaunlich. Denn dieser Paulus war als junger Mann ja ein ganz fanatischer und erbitterter Verfolger der ersten Christen. Er hat sie inhaftiert, er hat sie foltern lassen. Also da würde man sich ja so einen richtig rauen, harten Knochen vorstellen. Aber durch seine Begegnung mit Jesus Christus hat er eine komplette Lebenswende erlebt. Und anders als durch die Begegnung mit Jesus Christus ist auch gar nicht sein kompletter Lebenswandel erklärbar. Obwohl er so eine raue Vergangenheit hat, ist er ein Mann mit weichem Herzen. Also durch Gottes Liebe hat er trotz rauer Vergangenheit ein weiches Herz entwickelt. Ich kenne eure Lebensgeschichten nicht, aber ich glaube, dass der eine die andere auch raue Dinge erlebt hat. Keine so glatte Bilderbuchbiografie. Aber die gute Nachricht ist, dass wenn wir der Liebe Gottes begegnen, dann können wir trotz rauer Vergangenheit ein weiches Herz entwickeln, weil Gottes Liebe unser Herz weich macht. Weil er Jesus Christus kennenlernte, veränderte sich seine Lebensausrichtung und deshalb reifte seine Persönlichkeit in besonderer Weise zum Guten aus. Aber nun war sein Leben auch immer noch rau. Nur weil er Christ wurde, änderte sich das ja nicht. Sondern er zog durch die Gegend, verkündete die gute Nachricht und damals hat man dafür eben auch Verfolgung erlebt. Er war häufig inhaftiert, er wurde gefoltert, sein Leben war ständig bedroht. Aber trotz seinem rauen Leben bewahrt er sich ein weiches Herz. Weil er so brennt für die gute Nachricht, verzichtet er darauf, Frau und Kinder zu haben. Das wäre ja auch schier verantwortungslos gewesen, wenn man so quer durchs Römische Reich zieht und auch noch unter Verfolgung sein Christsein lebt und Gemeinden gründet. Aber wir sehen an ihm, so wie er den Gemeinden schreibt, die er wie Babys versteht, wie beste Eltern ihre Kinder lieben können, so liebt er seine Gemeinden und die Menschen dort. Und wir merken, er hat Gottes Charakter so kennengelernt, dass er diesen Charakter selbst übernimmt. Er wird davon geprägt, von dieser väterlichen und mütterlichen Fürsorge und Liebe Gottes, dass er selbst so wieder mit den Gemeinden umgehen kann. Wir sehen, dass diese Prägung durch die Liebe Gottes viel mehr Macht hat als seine biografische Prägung, viel mehr Macht hat als die Kultur seiner Zeit. Er ist in einer patriarchalen Welt aufgewachsen und er geht sanft, zärtlich, mütterlich mit Gemeinden um. Wir sehen, dass Gottes Liebe viel stärker ist als kulturelle Bedingungen oder als Zeitgeist. Paulus' Leben hört nicht auf, rau zu sein. Er schreibt dann in dem Brief Anfang, denn ihr selbst wisst, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, darauf hatte ich letzten Sonntag schon Bezug genommen, wurden wir freimütig in unserem Gott das Evangelium zu euch zu reden unter viel Kampf. Nun kann man sich fragen, wie behält man sich denn so einen Mut, so eine Tatkraft, wenn die Lebensbedingungen hart sind? Unsere Lebensbedingungen sind sicher ganz anders, hin und wieder auch mal hart als bei Paulus. Aber trotzdem erleben wir hier auch Härten und Herausforderungen. Und Paulus' Rezept ist, in Gott seine Wurzeln zu haben, in der Liebe Gottes, einen Quellgrund zu haben. Und daraus gewinnt er Stärke und Mut und Tatkraft, weil er Gott als starken Ermutiger erlebt. Gottes Geist ist sein Rückenwind. Und deshalb lebt er voller Liebe trotz Widerständen. Und das ist ein starkes Lebenszeugnis. Gemeinde empfindet er als Ort der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Gemeinde als Familie, niemand als Paulus stellt das so stark heraus. Und dabei ist er selbst eigentlich ja gar kein Familienvater, gar kein Familienmensch, sondern ein lediger Mann. Aber er hat von Gottes Charakter so viel gelernt, dass er weiß, Gemeinde ist Familie Gottes. Gott ist unser Vater mit allen väterlichen und mütterlichen Zügen, die er haben kann. Und deshalb ist Gemeinde Familie, ein Stück Verbundenheit. Und er lebt das, trotz aller Widerstände und Lebenshärten, die er erlebt. Wir erleben Paulus aber nicht nur als Mensch mit einem weichen Herzen. Das wäre so das Erste, dass wir uns ein weiches Herz bewahren können, entwickeln und bewahren können, weil wir an Gottes Liebe angeschlossen sind. Er hat auch ein brennendes Herz. Deshalb schreibt er, unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit oder mit List, sondern wie wir von Gott gesandt worden sind mit dem Evangelium, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit dem Vorwand für Habsucht. Gott ist unser Zeuge. Wir suchen nicht die Ehre von Menschen. Paulus hat ein brennendes Herz und eine ganz starke Liebe zu Gott. Und diese Liebe ist für ihn Priorität. Diese Liebe leitet ihn. Deshalb wird er frei von Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Er möchte Gott gefallen und deshalb ist er unerschrocken, aber liebevoll. Liebevoll ringt er um Wahrheit. Er ist nicht in falscher Weise nachgiebig, sondern er ist fähig, liebevoll zu korrigieren. Aber das Motiv bleibt die Liebe. Er hat ein brennendes Herz für Gott, deshalb liebt er mit Gottes Liebe. Und das ist das Rezept, frei zu werden. Wenn wir Gott lieben, werden wir frei von so einer falschen Menschengefälligkeit, von Menschenfurcht. Dann werden wir frei davon, aus egoistischen Motiven zu handeln. Wenn wir Gottes Liebe begegnen und aus dieser Liebe heraus leben, werden wir wahrhaft frei. Frei, andere zu lieben. Und es stellt sich ja so die Frage, worauf sind wir eigentlich aus? Was ist so unsere Motivation bei dem, wie wir leben? Worauf sind wir ausgerichtet? Und wem will ich eigentlich gefallen? Was treibt mich? Paulus geht es um Gottes Ehre. Er hat Gottes Liebe ganz stark erlebt und mit allem, was er tut und atmet und lebt und sagt, will er Gottes Liebe atmen und damit Gott Ehre machen. Und dann ist das ganz stark, wie liebt denn nun dieser Paulus, dieser Mensch mit diesem weichen und brennenden Herzen? Er hat ja nicht nur ein brennendes Herz für Gott, sondern gleichermaßen, denn das ist unlöslich verknüpft, ein brennendes Herz für Menschen. Wir können Gott gar nicht lieben, wenn wir nicht Menschen lieben wollen. Das hat Paulus begriffen. Und nun kann man sagen, so ein Apostel, erst recht zu damaliger Zeit, wo Autoritäten noch mal ganz anders was galten als vielleicht in unserer heutigen Gesellschaft, schreibt er in Vers 7, obwohl wir als Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir aber, und damit ist gemeint vom Wortlaut her, wie Kinder juristisch unmündig in eurer Mitte. Also er ist nicht unmündig aufgetreten, im Sinne, er hätte keine Meinung gehabt oder so, sondern im juristischen Sinne waren Kinder damals unmündig. Und er ist eben nicht rechthaberisch aufgetreten. Er hat nicht seine Macht ausgespielt, sondern er ist den Menschen dienend begegnet. Jesus war sein Vorbild und Jesus ist der Diener aller geworden. Jesus als Herr des Universums, der Diener aller Menschen. Und das hat sich Paulus zum Vorbild genommen. Und so begegnet er den Menschen in den Gemeinden. Ausgerechnet der raue, kinderlose Paulus hat einen dienenden Charakter. Er baut Beziehungen auf, formt, fördert Beziehungen und das alles in einer dienenden Haltung. Ich denke, für die damalige Zeit noch mal mehr erstaunlicher. Heute ist sowas ja auch in Unternehmen viel eher gängig, dass man Teams bildet, dass man mehr auf Augenhöhe arbeitet. Aber damals, in der Zeit, das war ungewöhnlich. Damit machte er einen Unterschied. Das war zutiefst christliche Prägung von Christus her, dem Herrn der Welt, der Diener aller wurde. Paulus möchte den Menschen dienen in den Gemeinden. Und jetzt beschreibt er eigentlich Gottes Herz auf väterliche und mütterliche Weise. Paulus sagt, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, wärmt, stillt, heißt dieses Wort Talpeo, was hier gebraucht wird im Griechischen. Und das meint volle Aufmerksamkeit geben. Also wenn so eine Mutter ihr Baby stillt, wenn sie es vielleicht nicht gerade in der U-Bahn oder sonst wo macht, dann nimmt sie sich Zeit und konzentriert sich auf dieses Kind und beobachtet dieses Kind. Also ganz intensive Momente beschreibt Paulus hier, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, wärmt, stillt. Also es geht hier um eine ganz liebevolle Gesinnung. Und Paulus geht es um eine Ganzheitlichkeit. Es geht nicht darum, dass Paulus ihnen einfach Lehre weitergeben wollte. So ein paar christliche Regeln mit auf den Weg geben wollte. Nein, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Er hat ihnen sein Herz verschenkt. Es geht um die ganze Person. Er schreibt, unsere ganzen Seelen haben wir gegeben. Also mit seiner ganzen Persönlichkeit hat er sich investiert, weil ihr für uns Geliebte geworden seid. Paulus liebt seine Leute. Er investiert sich und ja, beschreibt das auf eine Weise, wo man sich fragt, wie konnte ein Mann der damaligen Zeit das überhaupt so emotional schreiben? Eine ganz hingegebene Zuwendung, eine liebevolle Nähe. Und das dieser raue Paulus, weil er Gottes Liebe lebt, weil er Gottes Liebe erfahren hat. Und Gottes liebevolle Fürsorge gilt auch uns. Und wenn wir Gottes Liebe an unser Herz lassen, dann wächst eine hingebende Zuwendung zu anderen Menschen. Dann lieben wir es plötzlich, aufmerksam zu werden, Menschen wahrzunehmen, ihnen liebevoll zugewendet zu sein. Und die Frage ist, wie wirken wir eigentlich auf andere Menschen? Bin ich Menschen zugewandt? Bin ich nahbar? Wenn ich Menschen begegne, halte ich inne, nehme ich mir Zeit, schaue ich ihnen in die Augen? Bin ich bereit zuzuhören, sie wahrzunehmen mit dem, was ist, nachzufragen? Paulus war so ein Mensch mit dieser liebevollen Zuwendung. Er hat das entwickelt, weil er Jesus Christus nachfolgte. Wir müssen so nicht schon sein, sondern wir dürfen so werden. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen nicht zurückschauen, was wir schon mitbringen davon, sondern wir dürfen in Gottes Liebe einsteigen und so in diese Richtung unsere Persönlichkeit entwickeln. Er hat sich alles von Jesus Christus, von Gott abgeschaut. Und dann beschreibt er das Ganze väterlich. Dann sagt er, wie ein Vater seine Kinder. Und jetzt nimmt er drei Worte aus dem Griechischen. Das erste, da steht zwar rufen, aber parakaleo heißt eigentlich, das wird auch übrigens für den Heiligen Geist verwendet, das heißt eigentlich herbeirufen, einladen zuerst. Das wäre ja auch der erste Schritt. Ich rufe jemanden herbei, aber ich lade ihn damit eigentlich ein in diesem Zurufen. Ich bitte ihn, heißt das. Ich rufe ihn auf, ich fordere ihn auf, ich rufe ihm etwas zu, ich spreche mit ihm, ich tröste ihn, ich spreche ihm gut zu. Das ist also ein ganz vielschichtiges Wort, eine ganze Bandbreite, nicht mal eben zack zugerufen und fertig. Das schließt eine ganze Zuwendung ein. Und das nächste Wort, was hier jetzt mit ermuntern steht, Das heißt, ermuntern, trösten und auch durch Liebe erleichtern. Da hat man auch ein Bild von jemand, der jemanden trägt. Er erleichtert jemandem den Weg, indem er ihn trägt. Eine ganz starke, bilderreiche Ermutigung, die dieses Wort beinhaltet. Und das dritte Wort, beschwören, das Wort hat die Wurzel, was wir vom Wort Märtyrer kennen. Da geht es einmal um bezeugen, um beteuern, beschwören, aber eben auch bereit sein, dafür zu leiden. Wie ein Vater also seine Kinder im umfassenden Sinne ruft, herbeiruft, ihnen zuruft, sie anruft, sie ermuntert, beschwört und auch bereit ist, zu leiden mit ihnen, vielleicht auch an ihrer Entwicklung. Das heißt doch, Paulus gibt sich alle erdenkliche Mühe auf allen Ebenen, ist hoch engagiert mit seiner ganzen Person, mit einer väterlichen Art, die er sich von Gott abgeschaut hat. Und deshalb könnte man sagen, es geht eigentlich um leidenschaftliches Anfeuern. Paulus feuert seine Gemeinden an, weil er sich von Gott selbst angefeuert versteht. Und die Frage ist, wen feuere ich eigentlich an? Wem helfe ich, sein oder ein Ziel, vielleicht das nächste Ziel zu erreichen? Gemeinden. Gemeinden sind Orte voller Liebe, Glauben und Hoffnung, hatte er im ersten Kapitel geschrieben an die Thessalonicher. Wir haben einen Leitsatz als Christusgemeinde Barmbek-Nord. Gottes Liebe, Vertrauen, Glauben, gemeinsam leben, Hoffnung weitergeben, weil dieser Dreiklang Liebe, Glaube, Hoffnung zutiefst biblisch ist und uns überall im Neuen Testament begegnet, hier auch bei Paulus. Die Frage ist, nehmen wir uns auch so innergemeindlich wahr, als Menschen verschiedener Generationen? Ich freue mich immer, wenn ich so einmal im Quartal bei Impact bin und sehe, wie unsere Jugendgruppe so miteinander lebt. Das freut mich total. Ich liebe sie, sie irgendwie anzufeuern, weil es ist stark, sie zu erleben, wie sie ticken, wie sie ihren Glauben leben, wie sie als Gemeinschaft zusammenwachsen, wie sie andere reinholen. Und ich liebe es genauso, wenn wir hier in der Gemeinde Mittag essen, zuzuschauen, wie unsere ältesten Geschwister hier kochen dafür, backen dafür, sich dafür investieren. Es ist unglaublich, was sie, obwohl sie schon 70 und älter sind, bis 85 sich so mit ihrem praktischen Talent investieren. Und zwar eigentlich, weil sie Menschen lieben und weil sie es schön machen wollen, einen Rahmen geben wollen, dass Menschen sich hier wohlfühlen. Ich habe gestern mal im Zug nachgeschaut. Wir haben 16 Menschen, die Mitglieder unserer Gemeinde sind, zwischen 16 und 30. 16 zwischen 60 und 85. Wir haben 16 zwischen 57 und 49. Das sind so etwa 50%, etwas weniger. Dann haben wir nochmal 50%, die sind zwischen 30 und 48. Und wir haben nochmal genauso viel, nämlich 55 Kinder, habe ich gezählt, die zu unseren Kindergruppen gehören. Also das sind so 160 Personen, richtig viel. Und die Frage ist, nehmen wir uns eigentlich wahr als Gruppen, als Generationengruppen? Feuerst du die über 60-Jährigen an? Dass sie ihren Lauf vollenden, dass sie durchhalten, dass, wenn das Leben beschwerlicher wird, man sich vielleicht Sorgen macht, wie die nächsten Jahre gehen, feuerst du sie an? Und feuerst du die Jungen an, die von 15 bis 30, dass sie durchstarten, dass sie Hoffnung haben für ihr Leben, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen und das zur Ehre Gottes? Wen feuerst du an? Feuerst du einzelne Menschen an? Gibt es einzelne Menschen, die du ermutigst, denen du sagst, wie wertvoll sie sind, dass sie hier sind? Ich fand das total schön, dass Sven heute Morgen denen gedankt hat, die diesen Vorhang aufgehängt haben. Wir denken auch, da hängt ein Vorhang. Die mussten mühsam diese Löcher bohren und was da alles dazugehört. Manchmal macht das so viel Mühe, kleine Details zu machen. Und wir haben hier so viele Menschen und jeder von euch ist ja so eine gelebte Botschaft von Investment. Jeder von euch packt irgendwo an, bringt sich irgendwo ein, Das ist das Tolle, was Gott sich mit Gemeinde ausgedacht hat, dass jeder wichtig ist, jeder mit seiner Begabung. Ganz egal, wie die Begabung aussieht. Jeder hat einen wichtigen Beitrag. Und die Frage ist, feuern wir uns eigentlich an, Gottes Liebe zu vertrauen, Glauben gemeinsam zu leben und immer wieder andere mit anzufeuern, einzusteigen in diesen Glauben und Hoffnung weiterzugeben in dieser Welt. Mich hatte ja der Westbund eingeladen zu einem Seminar, da haben wir verschiedene Gemeinden, Oberhausen und Mülheim, Mülheim-Saan und Gelsenkirchen und Duisburg und da sind viele Menschen zusammengekommen und wir haben uns überlegt, wie können wir Glauben leben, wie können wir Gottes Liebe verbreiten, wie können wir das in unseren Städten tun, in unserem Umfeld tun, wie können wir Gottes Liebe auf die Straße bringen und da haben wir gestern Mittag auch eine Praxisübung gemacht, wir haben gesagt, wir gehen einfach auf die Fußgängerzone in Oberhausen. Jeder einfach so für sich und nimmt mal Menschen wahr. Und wenn wir einen Impuls von Gott bekommen, dann sprechen wir irgendwen an. Oder helfen jemandem, wo wir vielleicht sehen, dass er gerade Hilfe braucht. Oder beten einfach für die Menschen und die Situation. Aber wir nehmen einfach mal die Menschen wahr. Wir nehmen uns einfach diese Zeit. Das sind Gottes geliebte Geschöpfe. Und vielleicht verknüpft Gott das eine oder das andere. Und das fand ich ganz nett. In der Einkaufsstraße in Oberhausen sind mittendrin so kleine Spielplätze. Das hat mich an Spanien erinnert. Die haben überall auch kleine Spielplätze. Fand ich irgendwie richtig gut, dass man so in der Einkaufsstraße so kleine Klettergerüste und so kleine Spielecken hat. Und dann dachte ich, ach, da gehe ich mal hin. Da saßen so auch ein paar Leute. Und ich habe mich einfach neben so eine Frau gestellt und auch einfach dem Treiben dazu geguckt. Und dann kamen wir einfach irgendwie so ins Gespräch. Sie wohnt seit 15 Jahren dort und hat einen 4-jährigen Sohn und wir haben uns ein bisschen unterhalten und das ist ja gar nicht leicht, ist heute Kinder zu erziehen und sie meinte auch, das ist ja alles irgendwie, heute ist alles gefährlicher und sie wäre noch den ganzen Tag im Grünen gewesen und heute und so muss man auf die Kinder aufpassen, man hört so viel Schreckliches und ist alles gar nicht so einfach und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt eine gute Vorlage und habe dann irgendwie so gesagt, also mir hat es total geholfen, meine Kinder mit Glauben zu erziehen, so, dass ich glaube, dass Gott uns liebt und dass das etwas ganz Starkes ist, was wir Kindern mitgeben können. Wir können unsere Kinder ja nicht überall hin begleiten, in die Kita, in die Schule, also wir müssen sie ja loslassen. Und wenn dann unsere Kinder wissen, Gott ist bei ihnen und sie sind geliebt, dann werden sie stark gemacht für diese Welt, in der sie leben. Und dann habe ich ihr erzählt und vorgeschwärmt und habe gesagt, und das Beste ist, wenn man Kinder eine Gemeinde gönnt, dass man in eine christliche Gemeinde geht und Gemeinden sind Orte voller Liebe, voller Glauben und voller Hoffnung. Und wenn Kinder da groß werden, dann erleben sie eine Gemeinschaft, die sie sonst so nie erleben werden. So ein Generationentransfer. Alte und Junge miteinander. Orte der Hoffnung, wo sie wertgeschätzt werden. Und dann habe ich erzählt, wie meine Kinder es geliebt haben. Gemeinde war für sie immer Familie. Da haben sie sich immer zutiefst wohlgefühlt. Und ich habe einfach geschwärmt. Und sie sagte, sie hat mal gegenüber von der Kirche gewohnt. Aber das wäre ihr erstmal so fremd. Sie wüsste auch gar nicht, wo hier eine Gemeinde wäre in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, ich habe was mit, einen Zettel in der Hosentasche und habe ihr dann von dieser Gemeinde, habe gesagt, also sie wusste ja, ich komme gar nicht aus Hamburg, ich habe gesagt, aber ich war da gestern Abend zu so einem Abend und die haben mir das ganze Gemeindehaus gezeigt und die haben da ganz tolle Kinderräume und ich weiß, die haben da Kindergruppen und vielleicht haben sie einfach, das war nur ein kurzes Gespräch, keine Ahnung, was aus der Frau wird, aber es war irgendwie total nett und es hat sich ergeben und ich hoffe, ich konnte sie anfeuern, dass sie ihrem Kind etwas gönnt, was ihr natürlich genauso gut tun wird. Manchmal können wir anderen Menschen etwas weitergeben. Von dieser Liebe, von diesem Glauben, von dieser Hoffnung. Als ich dann zurückgegangen bin zur Gemeinde, habe ich dann auch so einen Herrn mit silberner Sonnenbrille gesehen, in seinem Auto, mit seinem Handy gerade zu Gange, aber so, da hatte das Dach aufgeklappt, war gestern schönes Wetter im Ruhrgebiet und dann wollte ich erst so vorbeigehen und dachte, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht der Mensch, der irgendwie jetzt noch interessiert ist an Gottes Liebe, aber dann dachte ich, macht ja eigentlich auch nichts, habe ihm einen schönen Tag gewünscht und habe ihm einfach gesagt, ich wüsste nicht, ob er schon mal gehört hat, dass Gott ihn liebt, dass ich glaube, Gott hat in Jesus gezeigt, wie sehr er uns Menschen liebt. Und vielleicht ist das jetzt nicht für ihn interessant, aber vielleicht kommt irgendwann ein Punkt in seinem Leben, wo das wichtig wird. Und er soll es einfach nicht vergessen, Gott liebt ihn. Und dann, er war ein bisschen verdattert und meinte, kann sein, so, ne? Und hat mir dann noch einen schönen Tag gewünscht und dann bin ich weitergegangen, weil ich irgendwie so dachte, nur weil das jetzt gerade nicht so mein Typ war, dachte ich, ja, möchte ich da nicht zensieren? Also der braucht es ja genauso wie diese Mutter. Oder ich wünsche mir zumindest, dass sie Gottes Liebe kennenlernen, weil das eigentlich nur ihr Leben bereichern kann. Aber die Frage ist eben, bemühen wir uns, dass Menschen in unserem Umfeld überhaupt was von Gottes Liebe erfahren? Gottes Liebe ist so großartig. Sie macht unser Leben so reich. Und wir wollen das niemandem überprügeln. Das ist einfach ein freies Angebot. Aber wie blöd ist das, wenn man nie was von diesem Angebot hört? Wenn man nie eine Ahnung bekommt von diesem Gott? Wen feuern wir an? Wen in unserem Umfeld feuern wir an mit Gottes Liebe? Wen lieben wir mit Gottes Liebe? Und wir erleben Paulus in diesem Brief zielorientiert. Er möchte, dass sein Leben Frucht bringt. Und ich glaube mal ganz ehrlich, wollen wir nicht alle irgendwie auch Spuren hinterlassen? Und er schreibt dann in Vers 12, so am Ende dieser Passage, es geht ihm darum, dass wir Gott würdig wandeln. Denn Gott hat uns ja berufen in sein Reich, das schon hier beginnt, und seine Herrlichkeit. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen sehr fromm, aber ich liebe das, dass er sagt, würdig zu wandeln. Also angemessen zu wandeln. Ich meine, wir wandeln nicht, klar. Aber dieses Wort drückt einfach viel besser aus, als wenn da jetzt Gehen stehen würde oder Leben stehen würde. Denn dieses Wandeln schließt so eine Bewegung ein. Da geht es nicht darum, so unentschlossen, erstarrt, verschreckt, ohnmächtig zu sein, sondern ungehemmt, sicher, erobernd, sich erobernd zu bewegen, dynamisch zu sein, umherzugehen, den ganzen Raum abzuschreiten, den Gott uns anvertraut, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, aus- und anzupacken. Ein Leben aktiv zu führen, proaktiv, zu wandeln, nicht ganz verschreckt Schritt für Schritt zu gehen, sondern die ganze Weite, die Gott uns gibt, auszuschöpfen. Gottes Liebesinitiative aufzugreifen, Gottes Liebesangebot und das in die Welt zu bringen. Mütterlich wie väterlich. Paulus schaut aufs Ende. Es ist ihm wichtig, was geschieht. Und Paulus schreibt, wer ist eigentlich unsere Hoffnung oder Freude? Oder unser Ruhmeskranz, und da sind wir wieder bei dem Video, dieses den Lauf vollenden, in die Ziellinie kommen. Früher bekam man so einen Lorbeerkranz, wenn man so einen Marathon gelaufen ist. Er sagt, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt installiert, dann seid ihr das. Dann seid ihr meine Hoffnung, meine Freude, mein Ruhmeskranz. Ihr seid die Herrlichkeit und Freude. Er lebt nicht für sich, er investiert sich in andere. Er möchte begeistert beteiligt sein an den Entwicklungen Gottes, an den Lebensentwicklungen, die Gott im Leben von Menschen vorgesehen hat. Und die Frage ist, welche Spuren wollen wir denn hinterlassen? Leben wir so zielorientiert fruchtbar, dass wir lieben unsere eigenen Kinder, unsere eigene Familie, unsere Gemeindefamilie, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kollegen. Wir können den Unterschied machen. Wollen wir uns beteiligen lassen an Gottes guter Entwicklung? Und wollen wir dabei Menschen anfeuern? Was nehmen wir denn irgendwann mit in die Ewigkeit? Wir können doch nur Menschen mitnehmen. Und in dem Maße, wie wir Menschen fördern, sind sie wieder Menschen, die eine stärkere Auswirkung haben. Wir dürfen beteiligt sein an Gottes guten Entwicklung. Und dieser Paulus ist so geworden, weil er Gottes Wesen aufgesaugt hat, Gottes väterliches und mütterliches Wesen. Welche Spuren willst du hinterlassen? Wir feiern ja jeden Sonntagabend mal als Angebot, heute nicht in Gruppen, aber wir wollen Gottes Bündnis mit uns heute wieder annehmen. Gott liebt dich mütterlich wie väterlich. Er wendet sich dir zu und er feuert dich an. Gott liebt dich. Er ist ein leidenschaftlicher Gott und darum dürfen wir uns entzünden lassen, auch leidenschaftliche Menschen zu sein. Und Abendmahl ist eigentlich eine Einladung an dieser Teilhabe, leidenschaftlich zu leben. In wen du Gottes Liebe investierst, dem schenkst du Zukunft. Wir dürfen Menschen sein, die in Gottes Bündnis treten, die annehmen, dass Jesus für sie gestorben ist und deshalb dieser Abgrund zwischen uns und Gott überbrückt ist. Wir Gott in die Arme laufen dürfen und aus dieser Umarmung heraus leben dürfen. Und deshalb kann von uns Liebe und Vertrauenswürdigkeit, Glauben und Hoffnung ausgehen. Wir sind Gottes Investition. In wen wollen wir uns investieren? Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du bist so ein leidenschaftlicher Gott. Du hast uns deine Liebe so stark mitgeteilt. Und es ist so ein Vorrecht, beteiligt zu sein in deiner Gnadeninitiative, in deiner Liebesinitiative für diese Welt. Du möchtest uns heute einladen in dein Bündnis. Dass wir uns entzünden lassen, dass wir ein weiches Herz bekommen, dass wir ein brennendes Herz bekommen. Und dass wir in dem Maße, wie wir aus deiner Liebe schöpfen, wieder Menschen werden, die einen Unterschied machen dort, wo sie leben. Dass wir Kanäle deiner Liebe, deiner Glaubwürdigkeit, deiner Vertrauenswürdigkeit sind. Dass Glaube wächst und Hoffnung wächst, wo wir hinkommen. Danke für dieses Vorrecht. Danke, dass deine Liebe so dynamisch ist. Dass du uns leidenschaftlich liebst. Amen.